Ihr Akt der Auflehnung wirkte geradezu lässig. Ihre unbeugsame Entschlossenheit erschien ebenso inspirierend wie selbstverständlich. Momente später teilte sie dem Versuchsleiter mit, dass sie das Opfer nicht weiter mit stärkeren Stromschlägen traktieren würde und ging aus dem Raum. Milgram bemerkte, dass das geradlinige und höfliche Verhalten dieser Frau, ihre Unverkrampftheit und ihre völlige Kontrolle über ihr eigenes Verhalten, ihre Gehorsamsverweigerung zu einem einfachen und rationalen Tun zu machen schienen. Eine psychische Widerstandskraft, wie sie diese Frau zeigte, hätte Milgram von den meisten Testpersonen erwartet. Aber seine Hoffnungen erwiesen sich deplatziert. Zahlreiche Teilnehmer traktierten die Opfer, die schreiend um den Abbruch des Experiments flehten, weiterhin mit erheblichen Dosen vermeintlicher Elektroschocks. Die Häufigkeit und sogar Leichtigkeit, mit der sich so viele fügten, waren deutliche Fingerzeige mit Blick auf unsere Fehlbarkeit als Spezies. Aber sie zeigten zugleich auch einen Fortschrittsweg auf oder offenbarten zumindest die psychologischen Hindernisse, die man in der Wirtschaftswelt umgehen muss, wenn irgendeine Hoffnung bestehen soll, Neues zu erschaffen. Die instinktive Bereitschaft zum Gehorsam kann auf einen Versuch, eine disruptive Organisation aufzubauen, tödlich wirken, von einer politischen Bewegung über eine Kunstschule bis zu einem Start-up-Unternehmen im Tech-Bereich. In vielen der erfolgreichsten Tech-Giganten des Silicon Valley herrscht eine Kultur, die sich als konstruktiver Ungehorsam beschreiben ließe. Die kreative Richtung, die die obersten Führungskräfte eines Unternehmens vorgeben, wird von den Untergebenen zwar verinnerlicht, aber häufig auch umgestaltet, angepasst und in Frage gestellt, um etwas noch Bedeutenderes zuwege zu bringen. Ein gewisser Widerstreit ist in einer Organisation entscheidend, wenn etwas Substanzielles entstehen soll. Eine klare Pflichtvergessenheit mag dazu führen, dass eine Organisation in ihrer Entwicklung gehemmt wird, wohingegen das bedingungslose Erfüllen von Befehlen von oben ihr langfristiges Überleben gefährden kann. Für Unternehmen stellt es eine Herausforderung dar, dass Vorstände und Führungskräfte bei Einstellungen und Gehaltsfestlegungen nur allzu oft auf die gedankenlose Einhaltung von Regeln setzen, auf einen einfältigen Gehorsam, verheerend für den Aufbau eines Betriebs, der mehr können soll, als nur launische Wünsche seines Gründers zu erfüllen. Angesichts der Gruppe der Experimente, die Ash, Milgram und andere entwickelt hatten, inzwischen Klassiker der sozialpsychologischen Forschung, stellte eine ganze Generation von Psychologen und akademischen Wissenschaftlern die Fähigkeit des Individuums in Frage, dem Druck einer Autorität zu widerstehen, und fällte damit ein ziemlich finsteres und dauerhaftes Urteil über die Menschheit. Das Experiment erinnert wohl auch an die große Vorsicht, die gegenwärtige Ethikkommissionen an psychologischen Fakultäten inzwischen walten lassen. Sie genehmigen nur noch harmloseste Formen von Täuschung von Probanden und verzichten dadurch vielleicht auf ganze Linien produktiver und wertvoller Forschung am menschlichen Geist. Manche hatten gehofft, dass die Erfahrungen in Europa nur eine Entgleisung gewesen seien, dass sich andere Nationen im Testfall der totalitären Herrschaft nicht ohne erbitterten Widerstand ergeben oder sich ihr freiwillig unterworfen hätten. Howard Gruber, ein Psychologieprofessor am Teachers College der Columbia University, hatte bei Ash studiert. Wie er sich später erinnern sollte, machten die Studien der damals Forschenden deutlich, dass Konformismus international ist. Amerika mochte eine Ausnahme gewesen sein, aber nicht in jeder Hinsicht. Eine gewisse Taubheit gegenüber sozialen Einflüssen mag im Umfeld der Softwareentwicklung förderlich wirken. Einen Widerwillen oder vielleicht eine Unfähigkeit, sich an unsere Umgebung, an die Vorschriften und Normen anderer anzupassen, kann in der Tech-Branche von Vorteil sein. Die Bereitschaft, sich aus der Welt zurückzuziehen und sich in bestimmten kritischen Augenblicken durch Sichtweisen von außen nicht beirren zu lassen, war beim Aufbau von Palantir in den letzten beiden Jahrzehnten entscheidend. Bei anderen vermeintlichen Handicaps hat sich in verschiedenen Bereichen gezeigt, dass man sich an sie anpassen kann. So wurde im September 1922 bei Claude Monet nach Monaten zunehmender Probleme ein grauer Star diagnostiziert, der sein Sehvermögen laut seinem Pariser Augenarzt im linken Auge auf ein Zehntel reduziert und zu einer Lichtwahrnehmung mit guter Projektion im rechten Auge geführt habe. Zeitweise sah er die Welt in einen orangefarbenen und Wochen später in einen blauen Schleier gehüllt. Ein chirurgischer Eingriff und künstliche Linsen aus Deutschland halfen am Ende, das Problem zu lösen. Seine späteren Werke rückten immer stärker und instinktiv von einer rein gegenständlichen Darstellungsweise ab. Darunter ein von Blaugrün und Karmesin durchzogenes Gemälde auf Leinwand, das den Titel Trauerweide trug. Dessen gestenhafte Linienführung, so ein Kunstkritiker, lasse das Bild verschwimmen, bis es ins Abstrakte kippt.